Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Heute fühle ich mich gefühlt etwas in der Zeit zurückversetzt, denn heute geht es um ein spannendes Thema, was sicherlich viele betrifft, noch betrifft, schon bereits betroffen hat und wo auch die Zukunft immer für quasi benötigt wird, und zwar um das Thema Studieren. Ich habe niemals studiert, ich war aber wahrscheinlich öfters in Universitäten als Studenten, jetzt kommen einige Lacher vielleicht, dies aber immer nur notfallmäßig mit der Berufsfeuerwehr in meinem damaligen Berufsbild. Aber heute habe ich hier bei mir im Podcast den Jan Schaller, der auch die Webseite Papierlos Studieren führt. Jan, schön, dass du da bist.
Hallo, super, dass es geklappt hat.
Jan, wir beide hatten schon ein Geplänkel. Du hast auch bei uns, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes unter paperless-podcast.de, auch schon einen Gastartikel darüber geschrieben. Mhm, du hast dich quasi da durchgefressen, auf Deutsch gesagt, wie man am besten so papierarm wie möglich schreibt, wie man seine Unterlagen quasi sortiert, niederlegt, welche Software ist die beste etc. Du hast da einiges durch, hast es auch berichtet und ich nehme mal an, es hat auch mehr als Anklang gefunden, weil wenn man dann nämlich darüber auch einen Blog macht, dann haben da schon viele Leute Interesse dran, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon gemerkt, dass es da Potenzial gibt, dass es da Interesse gibt auf jeden Fall. Und ich habe es ja auch aus dem Gefühl heraus gegründet, dass ich so das Gefühl hatte, okay, die heutige Generation Studierender ist zwar super fit, was irgendwie Social Media und so weiter angeht, aber wenn es dann ans papierlose Arbeiten geht, ist doch irgendwie viel unklar.
Ja. Das ist natürlich in dem Fall spannend. Klar, du bist ja hier im Paperless Podcast und hast auch schon einen Artikel verfasst. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ja vorhin ein bisschen reißerisch gesagt, dass ich wahrscheinlich öfters da war. Wie gesagt, ne, ist ein kleiner Witz gewesen für alle da draußen. Es ist so, dass ich mir das nur so vorstellen kann von Leuten, die um mich herum studiert haben. Dass man quasi, wenn man in diesem in diesen Seelen ist, dass man dort einfach dann, wenn unten der Prof steht, erklärt, tut und macht, dass man dann ganz klassisch wie in der Schule das Wissen konsumieren muss, komprimieren muss und irgendwo niederlegen muss. Und dass man, wenn man mal auch solche, ich sag mal, Vorlesungen nennt sich das, glaube ich, sonst korrigiere mich bitte,
verpasst. Ja, genau, Vorlesung.
Ja, genau, dass man dann natürlich auch irgendwo Probleme hat. Und dann kann wieder einer sagen, hier, ich habe für dich mitgeschrieben, musst du bei mir abschreiben. So war das früher mal zu meiner Schulzeit.
Ja. Ja, das ist der eine Teil. Also die meisten Studiengänge sind ja so organisiert, dass du sozusagen zum einen größere Vorlesungen hast, wo so die Grundlagen gelegt werden und dann vertiefende Seminare. Und bei den Vorlesungen ist es genauso, wie du gerade sagtest, da steht dann der Prof vorne und du schreibst mehr oder minder fleißig mit. Und Seminare sind dann natürlich ein bisschen interaktiver, das geht dann oft auch in Richtung Gruppenarbeiten oder irgendwelche Projekte oder Präsentationen und sowas. Aber bei den Vorlesungen zu bleiben, da ist es genauso, da siehst du dann mittlerweile diverse Laptops auf jedem Platz ein, mehr oder weniger. Und dann kannst du dir überlegen, ob du da mitschreibst oder irgendwie doch lieber am Rumsurfen bist. Aber nee, das ist schon der Punkt. Und klar, wenn du jetzt mal keine Lust hast, in die Vorlesung zu gehen, dann ist es natürlich ein leichtes, dir irgendwie das auch von deinem besten Freund zu besorgen.
Wie ist denn, wo hast du denn eigentlich studiert und was hast du studiert? Oder studierst du noch oder bist du fertig? Wie ist da dein aktueller Stand?
Also ich habe Politik an der Freien Universität in Berlin studiert, erst im Bachelor, dann im Master und habe jetzt da auch meinen Abschluss, studiere also nicht mehr. Ich bin aber nach wie vor in der Forschung unterwegs, weil ich jetzt eine Promotion rangehangen habe, einfach weil ich gerne oder weil ich die Forschung für mich entdeckt habe und da gerne weiterhin aktiv bleiben wollte. Und genau, bin jetzt im Prozess der Promotion.
Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Also das muss man, viele Danke. Studieren ja auch tatsächlich nicht bis zum Ende. Ist ja, ja einfach so, da gibt es ja auch so eine Grauzone am Ende des Tages. Und viele sagen dann am Lebenslauf, ja, Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht. Hm. Ja, ich meine, da gibt es ja mittlerweile bessere Modelle. Und ich kann ja nur von dem berichten, was um mich herum damals passiert ist. Mhm. Aber Berlin, da war auch letztes Jahr die PPC03. Wie ist denn Berlin überhaupt aufgestellt? Kommt der Prof da wirklich mit Kopien von Unterlagen an? Oder sagt er hier, wir haben ein eigenes Uni-Login und dann kannst du es dir da vom Server XY runterziehen? Oder wie sind Unis da generell aufgestellt?
Hm. Also da hat sich tatsächlich viel verändert in der Zeit meines Studiums. Also ich habe 2011 im Herbst angefangen und da war es wirklich noch in vielen Fällen so, dass es sogenannte Semesterapparate gab. Was kann man sich auch mal vorstellen? Das war eigentlich eine Zusammenstellung der Profs von Büchern, die man für die Vorlesung oder das Seminar gebraucht hat. Und die gab es dann zusammengestellt in der Bibliothek. Und man konnte dann in die Bibliothek gehen und sich da dann an diesem Semesterapparat bedienen, Kopien ziehen oder einfach direkt in der Bibliothek lesen. Und zum anderen gab es oftmals sogenannte Seminar-Reader, was dann die zusammengestellten Texte waren, die für jede Sitzung des Seminars benötigt wurden. Und dafür ist man dann in einen Copyshop gegangen. Davon gab es damals noch diverse rings um die FU verteilt und hat sich dann für 15, 20, 25 Euro so einen Seminar-Reader gekauft. Und die haben dir dann im Copyshop die Texte ausgedruckt und noch zusammengebunden. Und dann hatte man sozusagen den kompletten Lesestoff fürs kommende Semester beisammen. So, wow. Das war irgendwie damals der Normalfall. Ein paar haben es auch da schon anders gemacht, aber im Großen und Ganzen lief das eigentlich so. Und über die Jahre hat sich's dann immer mehr ins Digitale verschoben. Also es gibt einen Learn Management System an der FU. Das ist, ich glaube, wir haben immer Blackboard benutzt. Und da ist es jetzt so, dass die Kurse einfach online angelegt werden und dann über eine Ordnerstruktur die Seminare, die einzelnen Termine abgebildet werden. Und dort sind dann die Texte online verfügbar als PDF und dann kann man damit machen, was man möchte.
Ah, also das, was du zuerst beschrieben hast, das ist heute noch in vielen Unternehmen tatsächlich so, ne? Copy, fertig. Ja. Das im Prinzip geht es ja um Wissenstransfer und Wissensaufnahme. Und wenn du jetzt einen speziellen Lehrgang oder einen speziellen Bereich durchlebst, dann legst du dir dafür ja irgendwo digital oder in Papierform, also du jetzt nicht, aber ne, so würde es man ja machen, sozusagen ein Wiki an mit allen Informationen, dass wenn du dann irgendwann die Prüfung hast, du dir daraus alles rausziehen kannst, richtig?
Ja.
Es ist ja nicht so wie in der Schule, dass man jetzt 4 Wochen über den Satz des Pythagoras spricht und hat dann eine Matheprüfung und Thema ist erledigt. Das zieht sich bei euch ja über Monate hin, richtig?
Ja.
Und da muss man einmal hartnäckig bleiben und dranbleiben und nicht aufgeben, weil sonst wird es luschi-luschi, man schafft es nicht. Und hat dir denn da das Digitale, weil du hattest ja sicherlich irgendwo links, rechts, oben oder unter dir mal den Vergleich dazu, wie es andere noch machen, da tatsächlich geholfen, wieder Sachen wiederzufinden, wenn du dich vorbereitet hast?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja ein großer Fan und Nutzer von DevonThink, was ja so ein, naja, eigentlich sehr ausgefeiltes Archivsystem ist für alles Mögliche. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, das zu kategorisieren, was das eigentlich ist, weil es so viele verschiedene Sachen kann, aber letztendlich kommt es schon dem ganz nahe. Und da habe ich relativ schnell angefangen, meine Texte und Seminare drin zu organisieren. Und
hast
auch,
du dann am Mac, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hast du dann am Mac da gesessen oder hast du mit dem Tablet und handschriftlich da gesessen?
Weil das war ganz unterschiedlich.
Schneller, oder?
Das war ganz unterschiedlich. Das ist ja das Schöne daran, dass es eigentlich mehrere Formate verbinden kann. Also wenn ich im Seminar gesessen habe, habe ich einfach oft auf meinem iPad mitgeschrieben, handschriftlich, als es den Apple Pencil noch nicht gab, mit irgendwelchen von diesen anderen blöden Stiften, die immer nicht so funktioniert haben, wie man wollte, als dann der Apple Pencil da war mit dem. Ja, aber ansonsten habe ich halt auch einfach sehr, sehr, sehr viele Texte als PDFs gehabt, die ich dann entsprechend gelesen und markiert habe, auch auf dem Tablet. Deswegen habe ich mir auch, bin ich relativ schnell auf für unterwegs auf dem Tablet gegangen, weil ich einfach so viel lesen muss und da auch markieren muss. Und da bietet sich das natürlich total an.
Was nutzt du da? Wahrscheinlich nicht den Amazon Kindle, auch wenn man daran schön lesen kann, sondern eher ein iPad, nehme ich an, wenn du in der Levanthing unterwegs bist. Kurz als Anreißer für den einen oder anderen, wer es nicht kennt, Levanthing kann man schon teilweise als die eierlegende Wollmilchsau bezeichnen, aber nur in Teilen, weil da muss man sich echt einarbeiten.
Definitiv.
Weil hier sind sie von der lokalen Version auch zur Cloud-Version mitgewechselt. Hm. Und wo du gerade, Jan, so schön drüber gesprochen hast, das Schöne ist die Kombination. Du kannst dann zum Beispiel aus diesem E-Learning-System der Universität dir PDFs runterholen, die deinem System hinzufügen und dann eben in einer anderen Vorlesung handschriftliche Notizen machen.
Ja, genau. Und der Clou an der Sache ist ja auch, dass es ganz viel über, also bei mir zumindest, über Schlagworte funktioniert. Das heißt, ich verteile dann oftmals für einen Text 3, 4, 5 passende Schlagworte. Und Levanthing hat ja eine ziemlich mächtige KI eingebaut, also wo man einfach Texte und Dateien angezeigt bekommt, die thematisch passen zu einem, den man ausgewählt hat. Und das wiederum hilft mir natürlich dann ziemlich stark, wenn ich irgendwie eine Seminararbeit schreibe oder irgendwie einen Artikel oder sowas, passende Texte wiederzufinden zu dem Thema, zu dem ich gerade schreibe, weil ich dann einfach einen Text habe und dann dieses Finden-Feature benutze und darüber mir einfach Texte angezeigt werden, die ich vielleicht gar nicht mehr selbst auf dem Schirm habe, die aber in der Datenbank drin sind.
Ja, das sagte der Dr. Bert Bühlmann von Evernote auch auf der Evernote Roadshow und bei uns auf der Conference, dass man ja gar nicht mehr weiß, was man alles an Infos gesammelt hat. Ne? Und wenn man dann plötzlich den Begriff in ein Schlagwort reingibt und dann plötzlich, ach stimmt, 2015 habe ich da doch schon mal drüber recherchiert, da ist ja vielleicht alles. Ja. Und das ist natürlich schon wirklich ein Traum. Aber ich mal noch out of the box die Frage. Aus der Familien weiß ich, wenn man so die Bachelor- oder Masterarbeit schreibt, wo man wirklich viel schreibt, dass da teilweise der Laptop einfach als Schreibemedium war für Word. Ja, da wurde die Arbeit drin geschrieben und drumherum waren jede Menge Bücher, Notizen, irgendwelchen anderen Kladderadatsch, der dazugehört, ausgebreitet. Ja, also da reichte nicht mal ein Schreibtisch, das war über den Boden ausgebreitet damals. Mhm. Ja, dass man quasi zentral in der Mitte sitzt, schreibt mal links nach rechts, nach hinten greifen, sagt, ah, da ist die entsprechende Information. Jetzt weiß ich aufgrund dessen, weil ich nachgefragt habe, dass es darum geht, die Übersicht, so wie als wenn du fliegst, von oben zu bewahren. Mhm, sitze hier und sehe auf der rechten Seite, ach, da sind meine Notizen für das und das Thema. Wenn ich jetzt natürlich an einem Mac, an einem Laptop oder am Tablet, wo auch immer schreibe, habe ich diese Gesamtübersicht ja nicht. Ich habe ja nur ein komprimiertes Bild, wo ich etwas gucken kann. Ja. Und ganz häufig wird mir eben dieses mitgeteilt, ich habe nicht genug Übersicht. Ja, also wenn man da so zum Beispiel so dieses Surface Hub, ja, so einen riesen Tisch hätte oder so ein riesen Ding an der Wand, das würde wahrscheinlich helfen, oder? Stimmst du dem zu? Ist das wirklich, verlangsamt das den Prozess oder ist das plus minus null, wenn du oben rechts den Suchbegriff eingibst und ein neues Fenster aufmachst? Weil das ist ja ein ganz anderer Workflow.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kenne das Problem auch. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, auf der einen Seite wird es sich tatsächlich ein bisschen ausgleichen durch die Vorteile, die man wiederum hat, dass man halt, also wenn ich jetzt ein physisches Buch habe, dann kann ich da nicht nach Schlagworten suchen. Ja. Das kann ich bei einem PDF natürlich schon. Das ist ein unfassbar großer Vorteil, weil man einfach so schnell Sachen wiederfindet und in einem Buch muss ich immer wieder blättern und so. Aber trotzdem kann ich das natürlich total nachvollziehen und ich würde vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass ich gerne mit Mindmaps arbeite, einfach um so das, was du meintest, den Überblick zu behalten. Da habe ich halt dann oftmals, gerade bei langen Sachen, nehme ich Mindmaps, um Textstrukturen abzubilden. Also alle möglichen Punkte, die ich irgendwie behandeln möchte in dem Text, den ich gerade schreibe, habe ich da dann eben erfasst und teilweise auch mit schon Quellen rangeschrieben, um eben mit einem schnellen Blick auf diese Mindmap sehen zu können, okay, zu dem Punkt habe ich jetzt das, das und das und ich weiß, wo ich es wiederfinde.
Ah, das machen andere und, quasi dann im Kopf, wenn sie quasi davor sitzen, schreiben, holen, umblättern und du hast es schon vorbereitet. Also du hast
Also so als vorbereitenden Schritt, an dem ich mich auch zu dem ich auch immer wieder zurückkehren kann, wenn ich mal mich ein bisschen im Schreiben verliere.
Faden verloren, genau.
Genau. Und das andere ist, dass es für mich ja irgendwie auch gar nicht so sehr geht, immer alles hundertprozentig papierlos und digital zu machen. Also es geht für mich darum, dass man irgendwie den bestmöglichen Workflow für sich findet, der für einen selbst am besten funktioniert. Und wenn das beinhaltet, dass ich halt auch noch 5 Bücher bei mir auf dem Schreibtisch habe, gut, dann ist es halt so.
Ja.
Finde ich jetzt nicht dramatisch. Also da geht dann für mich auch irgendwie Praktikabilität über irgendwelche Leitsätze, dass man unbedingt jetzt auf gar keinen Fall mit Papier in Berührung kommen darf. Ja.
Also wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung für dich ja keine Modeerscheinung ist. Ja. Wie bist du aber überhaupt daran gekommen damals? Du hast ja mir vorhin im Eingangsgespräch gesagt, dass du ungefähr 7 Jahre, korrigiere mich, studiert hast. In 7 Jahren hat sich ja rein technisch gesehen exponentiell einiges geändert. Ja. Ja. Und wie bist du da drauf gekommen? Hast du jetzt von heute auf morgen gesagt, hier irgendwie Mist, ich finde irgendwas nicht, ich muss das anders machen? Oder hast du gesagt, so ich versuche einfach mal was? Was war der Anreiz, etwas anders zu machen als die anderen um dich herum?
Mhm. Also ich glaube, prinzipiell hat er reingespielt, dass ich relativ technikaffin schon immer war und mich das einfach interessiert hat und ich da so irgendwie eine Vorprägung hatte. Also man muss ja erstmal offen für sowas sein, um sich dafür mehr zu interessieren.
Ja, die Affinität muss da sein, richtig, genau. Aber da muss man ja auch dranbleiben.
Und da muss man dranbleiben, ja. Und dann kam halt dazu, dass mein Studium sehr leseintensiv war, dass ich jede Woche viele Texte gelesen habe. Und das hatte ich ja eben schon beschrieben, wie das am Anfang war, dass ich dann eben mit Stapeln an Papier nach Hause gegangen bin. Und mir dachte, okay, das kann es halt irgendwie nicht sein, das muss doch auch anders gehen. Ich fand es einfach unbefriedigend, mit Stapeln an Papier Woche für Woche rumzulatschen.
Man hat sich schon geoutet, ne, als Student im Zug oder im Bus, ne, mit so 3 Aktenkoffern sieht eigentlich aus wie ein Rechtsanwalt.
Ach, das hat mich nicht mal so gestört, aber ich fand es eher unpraktisch, weil ich dann halt auch immer dran denken musste, wieder alles einzupacken, wenn ich in der Uni bin. Und dann hatte ich was vergessen, dann hattest du es nicht da. Und naja, die ganzen Folgeprobleme. Und daraus hat sich dann so diese Reise über die Jahre entwickelt. Mhm. Und weil du gerade meintest, technologische Entwicklung, da gibt es noch eine kleine Anekdote, weil eines der ersten Geräte, die ich mir da angeschafft habe, war Asus Transformer Pad oder irgendwie sowas. Das war auch ein Tablet mit ansteckbarer Tastatur und an sich tolles Konzept, aber es war halt underpowered, dass es einfach mit den einfachsten Aufgaben nicht klargekommen ist. Und wenn ich dann einfach nur ein Word-Dokument schreiben wollte, ist der Cursor nicht mit meinen Tastaturanschlägen hinterhergekommen. Das heißt, ich habe getippt und irgendwie 5 Sekunden später ist dann das Wort auf dem Bildschirm.
Aber Speicher voll.
Genau. Ja, also da kommen wir her und jetzt sind wir irgendwie beim iPad mit was weiß ich allem.
Krass, wie sich das natürlich so entwickelt hat. Aber die Frage natürlich jetzt mal Butter bei die Fische. Jeder von uns hat sicherlich in der Schule, in der Uni oder so mal Unterlagen vergessen. In der Schule konnte man sich zu jemandem zusammensetzen, der das gleiche Buch dann noch hatte. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in der Uni ist, aber hast du schon mal das Problem gehabt, dass eins deiner Endgeräte keine Energie hatte und du dann da gesessen hast, Mist, jetzt kann ich nicht schreiben? Hast du als Backup immer Papier dabei gehabt? Ja. Technik kann ja mal versagen.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Ist mir aber, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das jemals passiert ist, cool. Was auch wahrscheinlich daran liegt, dass, was das angeht, die Unis ganz gut aufgestellt sind. Also du hast eigentlich gerade in den Hörsälen fast überall Steckdosen.
Quasi am Platz, wo du sitzt?
Ja, genau.
Okay. Cool.
Und auch in irgendwelchen Seminarräumen, da ist es dann halt nicht so, dass jetzt irgendwie für jeden eine Steckdose da wäre, aber du hast mindestens überall Steckdosenleisten, wo du dir dann deine Energie wiederholen kannst. Also das ist eigentlich ein kleineres Problem.
Okay.
Da wurde viel gemacht in den letzten Jahren.
Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ich dachte, das gibt dann Probleme. Dann sieht man das wie am Flughafen, 15 Leute an einer Steckdose irgendwie. Aber es ist ja schön, dass die Unis da schon mal gut aufgestellt sind. Es ist ja auch vor kurzem ein Milliardenpaket in die Förderung der Digitalisierungsmaßnahmen, der digitalen Magie in Universitäten und Schulen geflossen, auch wenn am Ende nur ein kleiner Teil davon übrig bleibt. Aber da geht ja die Zukunft hin. Ich habe mich vor kurzem mit einem Hersteller von professionellen Scannern unterhalten. Der war bei uns im Büro von der Firma Zeutschel, und die haben dort Geräte häufig in Bildungseinrichtungen stehen, so ein Overlay-Scanner, wenn du quasi reinlegst und aufmachst, ja, der auch quasi, wenn du deinen Daumen da auf so einer weißen Seite hast, weil es gerade windig ist, der deinen Daumen automatisch rausnimmt. War schon echt spannend zu sehen. Und mit ihm hatte ich dann eine Diskussion über die Veränderung der Bibliotheken. Ich war auch in Bibliotheken, so ist das nicht. Aber früher war das ja wirklich. Und ja, hast das Buch nicht zurückgebracht, Strafe hier, dies hier, ja nicht da, falscher Ort. Und ich glaube, es muss sich doch da auch einiges getan haben, weil damit Bibliotheken wieder attraktiver werden. Ich glaube, jetzt gibt's da ohne Ende Medienangebote. Wahrscheinlich kannst du da auch noch essen und trinken. Und es hat eher das Gefühl einer Mensa und ein Teil ist abgeschottet. Kann das irgendwie sein, dass sich da auch einiges getan hat, dass man als Student nicht mehr zu Hause für sich alleine lernt, sondern wirklich die Community, die Gemeinschaft nutzt? Wie ist da das
Finden? Wenn man sich so anschaut, wie voll Unibibliotheken sind, dann würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also gerade wenn es so ein bisschen in Richtung Semesterende geht, wo dann die Klausurenphase sich anschließt, sind die immer proppenvoll und man muss zusehen, überhaupt noch einen Platz zu bekommen. Und wenn man da dann vielleicht ein bisschen später erst am Tag auftaucht, dann wird es schon eng. Also von daher wird das auf jeden Fall sehr gut angenommen. Und ich bin auch, oder ich habe auch beobachtet, dass sich tatsächlich viel verändert hat, was so dass die Angebote angeht. Also Bücher, die jetzt neu herausgebracht werden, irgendwelche Lehrbücher, aber auch wissenschaftliche Literatur, ist eigentlich mittlerweile der Normalfall, dass die auch als E-Book verfügbar sind. Also ich glaube, da hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Und die großen Wissenschaftsverlage veröffentlichen die Bücher alle digital, was natürlich fantastisch ist, weil früher, ich meine, wie viele physische Exemplare von einem Buch kann eine Bibliothek anschaffen? Im Normalfall eins. Wenn es irgendwie ein Lehrbuch ist, vielleicht auch mal 10 oder 15. Aber wenn Klausurenphase ist und das eine große Vorlesung ist mit Hunderten von Studierenden.
Geht ja, nicht dann, auf, ne?
Das geht nicht auf, genau. Aber klar, wenn du halt das als E-Book zur Verfügung hast, ist es überhaupt kein Problem. Dann kannst du das so oft nutzen, wie du möchtest. Und das, von daher ist es natürlich ein Riesenfortschritt. Ich nutze es auch selbst oft für meine Forschung, dass ich einfach gar nicht mehr in die Bibliothek gehe, sondern dass ich mich einfach über das Portal einlogge, das Buch suche, was ich gerade brauche und es mir dann einfach runterlade, in DevonThink reinpacke und zur Verfügung habe. Also von daher, und da fällt der nächste Punkt weg, man muss es nicht mehr ausleihen, sondern man kann es einfach benutzen, solange man irgendwie an diese Institution angebunden hat, ist und sozusagen die ja, die Rechte hat, das zu nutzen.
Das ist aber auch ein spannendes Ding. Ich meine, als Uni, als Student, klar, hast du Zugriff auf die Universität. Ne? Wenn ich jetzt als Bürger in die Stadtbibliothek gehen würde, wäre das wieder ein bisschen was anderes. Aber du leihst dir eine digitale Kopie aus, fügst du deinen Dokumentenmanagementsystem zu und sind wir ehrlich, wenn du komplett fertig bist, du suchst dir nicht deine 12 Bücher aus DevonThink raus und sagst, hier, ich lösche die jetzt wieder. Ja, das war ja auch sicherlich in Deutschland, wir sind ja immer überkorrekt, ne? Dass man dann da sicherlich auch die Universitäten mit den Verlagen, mit den, was weiß ich, alles, die dafür zuständig sind, sie richtig viel verhandeln mussten, um überhaupt das hinzubekommen, dass du das kannst und nicht nur einfach schnöde in den Browser angucken kannst, ne? Also das finde ich schön, dass man da auch mit der Zeit geht. Das ist nämlich auch nicht gerade sehr einfach wahrscheinlich in Deutschland mit den ganzen Regularien. Aber unabhängig davon, da hat sich ja einiges getan. Gib doch mal noch so zum Abschluss ein paar Tipps und Tricks, welche Software außerhalb von DevonThink du noch nutzt, um in dem Fall jetzt deine Wissenschaftsarbeiten, also deine Forschung zu unterstützen, respektive wenn du sagst, als ich studiert habe, war jetzt, was weiß ich, Evernote, OneNote, Google Notizen, Word, whatever, mein Tool der Wahl, weil du hast ja sicherlich auch viel experimentiert. Kannst du da mal so ein paar Tipps und Tricks raushauen?
Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich immer wieder gerne benutze, ist GoodNotes. Das ist eine App für handschriftliche Notizen. Und die begleitet mich schon sehr, sehr lang. Es gibt auch andere, aber da habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Das ist auch hat ja auch vor einer Weile ein großes Update bekommen. Ja, das Design finde ich jetzt deutlich angenehmer als vorher. Und das benutze ich einfach für alle Situationen, wo ich was mitschreiben möchte. Das kann man dann problemlos exportieren und weiterhin benutzen. Und oder auch die Mitschriften in Maschinentext umwandeln, was auch immer eine schöne Variante ist.
Voraussetzung, man hat keinen Studiengang für Ärzte belegt, ne?
Das ist richtig, aber ich muss sagen, ich habe eine sehr unschöne Handschrift. Und ja? Trotzdem erkennt es zu, ich würde sagen, 95%, was ich geschrieben habe. Also da war ich positiv überrascht, was das angeht. Eine zweite Sache, meinte ich ja gerade schon, dass ich gerne mit Mindmaps arbeite. Da habe ich MindNote im einen Satz, was eigentlich auch super intuitiv und trotzdem umfangreich ist. Also das und auch immer schick aussieht. Also ich finde es auch immer, ist nicht das Wichtigste, aber ich finde es auch gut, wenn eine App einfach schön aussieht und irgendwie was ein schönes Design hat. Und das ist da auf jeden Fall gegeben. Und das Dritte ist natürlich, dass wenn man sobald man in der Wissenschaft unterwegs ist, geht es ja auch immer ganz viel um Quellennachweise, um zu zeigen, wo habe ich eine Information her. Und das heißt, da muss man sich zwangsläufig mit Literaturverwaltungsprogrammen beschäftigen. Und ich habe lange Zeit, als ich noch nicht so sehr im Apple-Kosmos unterwegs war, auf Citavi gesetzt und würde das auch jedem nach wie vor empfehlen, weil Citavi ist einfach ein super Programm. Und bündelt ganz viele Sachen, die man für Literaturverwaltung braucht. Ich selbst nutze jetzt aber Mendeley, was auch ein super Programm ist und womit ich gut zurechtkomme und meine Quellen einfach verfolgen kann.
Du hast vorhin schön gesagt, dass die App die Ästhetik ja ein bisschen mitspielt. Eine kleine Anekdote dazu. Wie Menschen mit der Kaffeemaschine umgehen, zeigt, wie sie drauf sind. Also die Kaffeemaschine ist ja das mit allseits beliebteste Objekt innerhalb einer Küche und sieht meistens aus wie ein dreckiges Schwein. Alle benutzen sie, aber keiner will sie sauber machen.
Ja.
Und die Ästhetik spielt doch, deswegen der Umkehrschluss, machen wir den Schuh wieder rund, spielt doch eine enorme Rolle. Ja, wenn ich eine App öffne, ich habe ein schönes Gefühl, es ist aufgeräumt, es sieht sauber aus. Ich erkenne vielleicht schon an der Symbolik, was könnte es denn sein? Wenn nicht, muss ich experimentieren ein bisschen, das gehört dazu. Ja, als wenn ich so eine, ich sag mal, unaufgeräumte, dreckige habe. Ne?
Ja. Ja.
Und deswegen finde ich das immer spannend, man sieht tatsächlich, wo sich Leute über Ästhetik in Verbindung mit, wie kann ich das machen, Gedanken machen, wo sozusagen Künstler bei Apps mit beschäftigt sind oder Leute, die ein Auge dafür haben, während ich manchmal aber auch Software sehe, hauptsächlich aus der Konzernbranche, wo diese Point-and-Click-Adventures gemacht werden, ne? Ja. Hauptsache 50 Buttons klicken, damit du die Schriftart auf deiner Ausgangsrechnung ändern kannst. Ja, deswegen, ich bin da auch ein Fan von, dass das alles sozusagen im Fluss ist. Wir werden natürlich all deine Empfehlungen unter paperless-podcast.de sowie deine Webseite auch verlinken. Da können ja sicherlich einige Studierende, die da Interesse haben, sich noch die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Und es wäre noch zu erwähnen, du hast vor kurzem, ich glaube mit einem Kommilitonen, dem Sebastian, auch noch einen eigenen Podcast auf Anchor gestartet, richtig?
Das ist richtig, genau.
Der hört sich an wie ein amerikanischer Radiosender, WWNSW, W News PM, nein, Quatsch, ne? Man muss immer diese Abkürzung machen, er heißt einfach, was wir noch sagen wollten. Dann sag uns doch mal, was wolltet ihr denn dort noch sagen, was behandelt ihr?
Genau, das ist schon unser zweiter Podcast, wir hatten lange Zeit erst einen Blog zusammen, wo wir haben beide einen Hintergrund in Politikwissenschaften und haben auch mal zusammen gewohnt. Und daraus hat sich sozusagen ursprünglich der Blog ergeben, den es nicht mehr gibt, wo wir über alles mögliche Politische geschrieben haben, was uns so interessiert, auch so ein bisschen aus der Forschung heraus. Mhm. Und dazu haben wir dann noch einen Podcast gegründet. Den mussten wir jetzt aber letztendlich aufgeben, weil es einfach zu viel Rechercheaufwand war, weil wir beide promovieren, wir haben Jobs, wir machen andere Projekte, ich habe den Blog, er macht andere Sachen und irgendwann ist es einfach zu viel, man kann es nicht mehr leisten. Wir wollten aber trotzdem gerne noch einen Podcast zusammen machen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, okay, machen wir, was wir noch sagen wollten, wo wir einfach ein bisschen entspannter über Themen reden, die uns interessieren. Das sind dann oftmals Sachen, die aus unserem wissenschaftlichen Alltag, einfach weil es uns viel beschäftigt, kann aber auch andere Sachen sein. Es kann in der letzten Folge, die gleichzeitig die erste von dem ist, haben wir über den Blog, über den ich gerade geredet habe, haben wir gesprochen.
Was der König ist tot, lang lebe der König.
Genau, genau. Warum wir den auch nicht mehr machen und wie es jetzt weitergeht. Und ich kann schon mal verraten, dass wir am Sonntag wieder aufnehmen. Und da wird es auf jeden Fall um wissenschaftliche Konferenzen ein bisschen gehen, weil Sebastian gerade auf einer, ich war vor einer Weile mal auf einer und da wollen wir einfach so ein bisschen drüber reden. Ja, was fällt uns eigentlich auf? Wie sind die so? Was kann man sich darunter vorstellen? Und so reden wir einfach ein bisschen, so wie wir beide, einfach ein bisschen entspannt drauf los, um unsere Gedanken und Ideen zu teilen.
Ja. Finde ich schön, deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt. Ne? Also wie gesagt, wir verlinken natürlich alles. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg mit eurem Podcast. Der hört sich wirklich mit WWN an, wie so eine amerikanische Nachrichtensendung. Ja. Ne? Bei uns ist es einfach PPP, Paperless Pioneers Podcast. Mhm. Aber ich finde es cool. Hör mal, Jan, vielen Dank für deine Zeit, ja, und deinen Input hier für diesen Podcast, für diese Episode. Und auch vielen, vielen Dank, dass du papierlos denkst, papierlos arbeitest und einfach mal was anders gemacht hast als alle anderen. Wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin natürlich eine Frage hat, kann er das gerne in den Kommentaren unter dieser Episode posten. Ich vermute mal, du bist natürlich auch in der Paperless Pioneers Community mit aktiv. Da ja, kann man dich dann auch erreichen, wenn man genau. Da vielleicht mal eine Rückfrage hat, hey, dieses eine Programm, wie hieß das nochmal oder wie benutzt du das? Total. Und ich bedanke mich einfach für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch viel Erfolg in deiner wissenschaftlichen Promotion und in deiner Forschung, weil nur durch kluge Köpfe am Ende des Tages wir auch dann mal auf dem Mond und auf anderen Dingen rumlaufen oder andere Dinge erfunden werden, auch wenn du nicht in der Raumfahrt tätig bist. Aber eine Frage habe ich noch. Du machst ja dann Wissenschaftsarbeit in der Politik, richtig?
Ja, genau.
Was forscht man denn da? Also ich bin da ein unbedarftes Blatt. Ja. Früher und heute, so Geschichte oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist ein ganz, ganz weites Feld. Also auch
dann so pack es auf eine Serviette.
Ja, also Politikwissenschaft ist eigentlich so ein Oberbegriff für verschiedene Sachen. Und du hast dann auf dem einen vielleicht so die klassischeren Dinge, die man sich darunter vorstellt, wie jetzt Parteien und Parlamente und sowas in die Richtung, auch PP. Und dann auf der anderen Seite aber auch ein bisschen weiter gefasst, das internationale Geschichten, Umweltpolitik, Migration, was auch immer. Also man kann da auch relativ weit weg von der klassischen Politik kommen. Okay. Und ich selbst beschäftige mich aber mit europäischer Migrationspolitik. Ah, okay. Also relativ aktuell auch als Thema. Genau. Und aber nicht so sehr historisch, sondern schon eher, was passiert aktuell.
Ah, gerade. Schön. Ja. Ja, vielen Dank für den Input. Habe ich auch wieder was gelernt und mitgenommen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke fürs Reinhören. Danke, Jan, dass du da bist. Wir beide sind jetzt raus. Tschüss.
Ciao.